Hey Vince, schön, dass wir wieder zusammenhocken. Ich habe dir was mitgebracht. Ich war nämlich so frech und frei, ChatGPT zu fragen, was die gängigsten und größten Fehler sind, die man bei der Markenentwicklung, beim Branding machen kann. Und habe mir da einfach die 10 Top-Fehler ausspucken lassen und wollte mit dir gemeinsam durchgehen, um jetzt mal Leuten ein bisschen die Hand zu reichen, die vielleicht denken, ja, ich guck lieber mal bei ChatGPT, was sind so Fehler beim ich will eine Marke machen. Und wir bringen jetzt mal Licht ins Dunkel, ob das wirklich Fehler sind, die wir auch so sehen würden, oder ob ChatGPT einfach irgendein Bullshit zusammengeschrieben hast. Bist du ready?
Ready. Warten.
Wir probieren es. Ist ein kleines Experiment. Aber mal gucken. Wenn es schlecht läuft, machen wir es nicht nochmal. Wenn es gut läuft, machen wir es einfach nochmal.
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Paul und mit Vince. Ja, hoi Paul. Schönes Thema, spannend. Bist wieder mal full gsi? Hast keine KI gebraucht? Nein, ich bin gespannt. Was willst du? Eine nach dem anderen durchgehen muss ich jetzt einfach mal ins Blaue rausraten?
Rat mal raus, was mit dabei ist. Das sind jetzt nicht von 1 nach 10 und bei 9 musstest du weinen und 10 ist das Schlimmste. Der Ablauf war ein bisschen so, ich habe gefragt, nenn mir mal 5 Probleme, die gängig sind. Und dann waren das 5 Probleme, wo ich mir dachte, ja gut, kenne ich. Hast du noch mehr? Gibt's noch mehr Probleme? Dann nochmal 5, dann wurden es halt 10. Und dann habe ich noch gesagt, jetzt gibt man noch einen Bonustipp. Und wir gehen hier einfach Stück für Stück durch. Aber ich würde dich fragen, was würdest du denn als Hauptproblem ansehen?
Hauptproblem im Bereich Branding. Dass man es oberflächlich einfach nur als Design anschaut.
Ja, richtig. Also voll gut geraten. Ne? Das ist direkt der erste Punkt, der rausgehauen wurde. Cool. Wir machen mal ein Logo, aber keine Strategie. Ja. Und das ist ja das gängigste Problem, was wir, glaube ich, alle kennen, oder? Also, dass die meisten Leute beim Look starten, zu sagen, wir brauchen das Logo. Also es ist ja auch gar nicht mal der Look, ne? Es ist ja eher so dieses, ich brauche das Logo. Und alleine, wenn du einmal nachfragst, warum brauchst du ein Logo, kommt dann schon dieses, naja, wir brauchen halt Briefpapier und Visitenkarten, keine Ahnung. Oder wir brauchen das als Icon für Instagram. Und dann fragst du, ja, aber warum? Also was genau wollt ihr denn da haben? Und dann wird es schon dünn. Das ist zumindest so meine Erfahrung.
Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Das ist, so sage ich jetzt mal, das Gängigste, wenn Leute auch kommen, so, ja, du bist doch Designer, ich brauche das Logo. Dann musst du halt immer fragen, ja, für was? Was erhoffst du damit? Oder? Das gleiche Beispiel kannst du ja auch sagen mit einer Webseite oder, keine Ahnung, mit einem Flyer. Überleg dir immer zuerst, was willst du erreichen damit? Dann hast du eigentlich schnell deine Antworten. Was brauchst du denn dafür überhaupt?
In der Hinsicht fand ich ChatGPT noch smart. Also es hat mir immer noch hingeschrieben, was ist das Problem, was ist die Folge und wie kannst du es besser machen? Und bei besser machen steht in dem Fall erst die Werte, Zielgruppe, Positionierung, Markenstory, dann das Design. Denke ich mir, ja, ist schon eine klare Ausrichtung. Kann man so übernehmen als Tipp und Empfehlung.
Ja.
Oder hättest du noch eine Sache, wo du sagst, mach lieber erst das eine und dann das andere?
Vielleicht, was soll ich sagen? Vielleicht darf ich eben nochmal Ziel definieren. Was willst du erreichen damit? Und dann kannst du mal auflisten, was du alles hast, was alles mitbringst. Und dann kannst du das eigentlich smart zusammenwurschteln. Und dann ergibt sich eins nach dem anderen eigentlich. Aber ich muss sagen, wir predigen ja immer von wegen, hey, Strategie ist wichtiger, das sollte man zuerst machen. Ich finde, ja, aber etwa die darf es auch einfach mal noch geil aussehen. Weil man kann es auch übertreiben mit Strategie.
Aber da will ich noch ein Aber hinterher einbauen. Wenn du dich entscheiden müsstest, wie willst du starten und das dann aber nicht richtig geil aussieht, mach lieber nur die Strategie, such dir eine Schrift, such dir eine Farbe aus und dann fang an. Oder, keine Ahnung, wenn es jetzt um eine Website geht, dann nimm halt irgendein Baukastensystem, änder wie gesagt Schrift und Farbe, übernimm den Rest, dann fokussiere dich voll auf deine Story, dass die richtig Leute abholt. Also ich kenne genügend Leute, die erfolgreich sind mit dem, was sie tun, indem sie einfach richtig gute Geschichten erzählen. Das sind nicht die krassesten Designs da draußen.
Vor allem nur schon als Beispiel, die Webseite oder die Plakate, wo mega fancy gestaltet sind, das sind meistens die, wo keine Sau checkt. Also es bringt dir dann eigentlich auch wie nichts, wenn niemand rauskommt, was du eigentlich willst damit, was du kommunizieren willst und was du beabsichtigst, dass die Leute machen schlussendlich.
Und ich würde auch noch ergänzend, das Logo brauchst du in den meisten Fällen eigentlich nicht. Außer du hast jetzt wirklich ein Produkt und selbst das kann man heutzutage nur mit Typografie, mit einer aussagekräftigen Schriftart gestalten, ohne dass da noch irgendein Icon ist oder irgendwas. deswegen. Also super abhängig von vielen Faktoren, aber fangt nicht mit dem Logo an. Genau. Mit der Tipp. Was denkst du? Hättest du noch einen Tipp, wie es weitergeht? Als Hauptfehler?
Nur aus der Ich-Perspektive handeln. Also kein Feedback reinholen.
Wow, du bist gut. Das, Vince, ey, 2:0 für dich, das ist Punkt 3. Es gibt noch einen dazwischen,
okay.
Da steht ohne Witz. Sorry, ich muss einfach lachen. Ich finde es so gut, dass du da drauf gekommen bist. Fokus auf sich selbst, nicht auf die Zielgruppe. Das Hauptproblem ist, wir wollen einfach zeigen, wie gut wir sind. Wir denken nur an uns selbst. Und die Folge ist, Kunden fühlen sich überhaupt nicht abgeholt. Weil es da keinen Bezug gibt. Da gibt es keine Verbindung zum Zielpublikum. Man weiß ja nicht mal, man hat nicht mal nachgefragt und weiß die Bedürfnisse der Zielgruppe. Also wie willst du damit anfangen?
Wohlgemerkt, Zielgruppe, also gegen aussen, für seine Dienstleistung oder Produkt oder was auch immer. Aber genauso nach innen, wenn man Angestellte hat, sind die ja eigentlich auch Teil vom Fundament von einem Unternehmen. Und dort sollte man eigentlich auch regelmäßig mal Feedback reinholen.
Erinnerung an alle. Denkt mal an eure Mitarbeitenden. Die spielen eine Rolle. Ja.
Ja,
ansonsten da cool. Zielgruppe verstehen, Probleme adressieren und echte Lösungen zeigen, steht da als Verbesserungsvorschlag. Finde ich, ist so ein bisschen schwammig, aber Grundtenor ist ja wirklich, hör halt zu, was auf deinem Marktumfeld passiert, was deine Zielgruppe überhaupt interessiert, was die wollen, was die für Bedürfnisse haben und geh dann rein und validier nochmal dein Angebot und dein Produkt und das, was du anbietest, wie du es machst.
Ja, und was auch, ich weiß, vielleicht ist es auch ein eigener Punkt, aber man kann nicht da anknüpfen und auch gerade sagen, schau aber auch, was der Markt selber macht. Also in deiner Branche oder auch in verwandten Branchen, was geht dort ab? Gibt es irgendwie gerade der neueste, krasseste Shit auf dem Markt und du hinkst hinten an? Ja, wo stehst du ungefähr?
Das wäre Punkt 2. Tatsächlich unklare Positionierung. Hat aber da noch einen kleinen anderen Hintergrund. Also du hast praktisch den Weg dahin skizziert, was da noch steht, wir sind für alle da. Und wir sind für alle da ist ja so die Standardpositionierung, die ich tatsächlich am Anfang auch hatte, als ich selbstständig begonnen habe. Von wegen so, egal wer kommt, ich kann helfen, ich mache halt gutes Design. Machen eh alle, von dem her überhaupt keine Differenzierung. Und niemand kann was mit dir anfangen, ne? Wenn du Angst hast, dich festzulegen, kann sich auch niemand für dich festlegen und sagen, mit der Person würde ich gern zusammenschaffen. Auf die Marke baue ich, dem Unternehmen vertraue ich. Das funktioniert einfach nicht. Und du gehst in der Masse unter. Und da macht es halt absolut Sinn zu sagen, guck, was auf dem Markt passiert und fokussiere dich dann auf einen Bereich, wo du dich positionierst. Und da hilft es super oft, wenn man die Scheuklappen abnimmt und den Blick so ein bisschen weitet, weil es mitunter sein kann, dass du in einem anderen Marktsegment trotzdem dein Produkt anbieten kannst für eine ganz andere Zielgruppe.
Das ist ja eigentlich auch wie das, wie soll ich sagen, objektive und subjektive Angebot. Keine Ahnung, ich nehme immer das Beispiel Harley Davidson. So, wenn man auf den ersten Blick verkaufen sie TÜV, Motorräder. Aber eigentlich verkaufen sie einen Lifestyle. Und mit dem adressieren sie genau ihre Zielgruppe, oder?
Absolut. Ja. Nicht mitgehen. Jetzt haben wir, mach kein Logo am Anfang. Der zweite Punkt war Fokus auf dich und nicht auf die Zielgruppe. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Eine unklare Positionierung haben wir gerade als drittes durchgenommen. Hast du noch einen vierten Punkt, wo du denkst, das ist ein gängiger Fehler, den viele machen?
Ich hätte jetzt gesagt, also einfach ein Punkt, der mir noch einfällt, einfach eine Inkonsistenz auf allen Ebenen.
Mega. Ist Punkt 5. Du hast Punkt 4 übersprungen, ja. Aber Punkt 5 ist keine Konsistenz über alle Touchpoints. Da steht Problem, die Website, Social Media, Kundengespräche, alles klingt anders, nichts hat einen roten Faden und du kannst da deswegen kein Vertrauen aufbauen, du hast keinen Wiedererkennungswert und dir fehlt halt dieser einheitliche Auftritt, der im Kopf bleibt.
Okay.
Würdest du mitgehen?
Ich hätte jetzt gerade nochmal einen neuen Punkt, und zwar...
Ah, warte, dann also mache ich dazu noch kurz eine Ergänzung.
Sag noch
etwas, das klingt immer mega kompliziert, keine Konsistenz, weil man dann denkt, ja, das ist ja aufwendig, das umzusetzen, dass alles gleich aussieht und so. Letztlich sehe ich immer aus der Perspektive zu sagen, es macht dir halt das Leben leichter. So, du musst ja nur einmal die Story aufsetzen und dann auf unterschiedlichen Formaten ausspielen oder überall einpflegen. Und es entlastet einfach so sehr, wenn alles die gleiche Sprache, alles das gleiche Aussehen, alles ein gleiches Empfinden hat, was du da draußen machst. Das schafft halt Wiedererkennung und macht dir wirklich die Arbeit leichter. Es entlastet. Du musst nicht jedes Mal aufs Neue überlegen, worum geht's, was will ich eigentlich da draußen. das noch als Ergänzung.
Das ist ja eigentlich auch das, was wir immer sagen. Darum fahren bei der Strategie an, wenn du einfach mal alles klar definiert hast. Grundlegend. Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele? Dann ist ja zu adaptieren nachher in der Kommunikation und in der visuellen Umsetzung ist dann einfach viel klarer. Und wenn du dort wieder das Gleiche machst, wie du jetzt gesagt hast, dort System schaffst im Visuellen oder im Kommunikativen, dass halt irgendwas wie deine 5 Vorlagen für irgendwelche Reels zusammen schusterisch und die halt immer wieder verwendest, dann sparst du auch wieder enorme Ressourcen.
Das ist eigentlich Win-Win-Win auf allen Ebenen.
Aber was halt dort Gefahr ist, was ich dann auch finde, dass es dann wie zu starr wirkt. Klar, es soll ja ein Muster haben, eine Vorlage, aber eigentlich fängt es dann erst wieder an, Spass machen, wenn man sich dann auch mal getraut, dass die Marke leben darf, dass sie halt sich auch weiterentwickelt.
Aber auch das geht, glaube ich, umso einfacher, solange du ein gesundes Fundament hast.
Genau.
Auf jeden Fall. Wenn du ein Beet vergleichst, du bereitest halt das Beet vor, du sähst aus und dann wächst was da draus und dann kannst du es immer noch in eine bestimmte Richtung wachsen lassen, wie du willst und das abändern. Es arbeitet halt auf Jahrzehnte für dich so eine richtig gute Marke und du lebst die und entwickelst die weiter.
Das ist ja eigentlich, darum erstellt man ja eigentlich dann die Guidelines und das heisst ja nicht, dass die dann starr so fixiert sind, sondern innerhalb von diesen Grenzen kann man sich frei bewegen. Weil das ist ja, der Rahmen ist abgesteckt, für genau deine Marke, wie sie funktioniert und was man denn daraus macht, dort fängt dann Kreativität erst richtig an.
Ja, der Rahmen, so ein bisschen eigentlich wie die Backanleitung beim Kuchenbacken, oder? So, du hast halt das Rezept, du kennst deine Zutaten, du weißt auch, was das für ein Kuchen werden soll und dann kannst du aber anfangen zu variieren und das abzuändern und weiterzuentwickeln. Mach das so, du wirst weiterhin Kuchen backen, und zwar die Kuchen, die deiner Zielgruppe schmecken, aber du darfst dich da weiterentwickeln in der Hinsicht. Aber du fängst halt nicht morgen an, auf einmal nur noch Nudeln zu kochen. So, dafür sind ja die Guidelines da. Du hattest vorhin noch einen Punkt.
Ja, also jetzt sind wir ja so ein bisschen in der inkonsistenten Umsetzung gewesen. Ich glaube, das Gegenteil dazu oder das Pendant dazu wäre für mich einfach, ja, eine zu starre Definition. Wenn man zu unflexibel bleibt.
Ja, das ist genau Punkt 7. Da steht zu viel Perfektion, zu wenig Persönlichkeit. Das ist echt okay. So, es hat so ein bisschen die Liste. Hast du einen Blog, Vince? Haben die abgeschrieben?
Nein, gar nicht.
Ja, da steht, es ist alles zu glatt poliert, es hat keine Kanten und wirkt dadurch unnahbar und austauschbar. Und das wollen ja alle vermeiden. Ne? Du willst ja immer persönlich sein und authentisch und einen guten Eindruck hinterlassen, aber den lässt du halt nicht, indem du komplett steril bist. So, dann hinterlässt du im Zweifelsfall gar keinen Eindruck.
Das ist ja eigentlich eben genau das Nahbare, das Menschliche. Das, was man ja probiert mit Branding, ist, an einem gesichtslosen Unternehmen einen Charakter einzuhauchen. Und genau fällt es dort halt an, ein Charakter hat Ecken und Kanten. Wenn etwas zu perfekt ist, ist es einfach nicht glaubhaft, komisch oder abgehoben.
Und da haben die kleinen Marken, finde ich, einen riesengroßen Vorteil, weil die ihre Persönlichkeit viel mehr zeigen können. In Form von einem kleinen Team, von Leuten, die du alle zeigst. Also gerade da macht es eigentlich Sinn, Leute zu befähigen, zu sagen, ihr seid alle Unternehmenssprecher, Unternehmensbotschafterinnen. Lebt halt diese Marke in eurem Tun, weil ihr seid Teil vom Unternehmen. Ihr zeigt uns als Unternehmen mit eurem ganzen Handeln und Tun. So, das ist ein Riesenvorteil und da wollen eigentlich große Unternehmen hin. Also die müssen sich das erst wieder erkämpfen, diese Persönlichkeit und dieses Nahbare, weil sie halt groß und abstrakt sind und kleine Unternehmen haben da einen riesengroßen Vorteil, wollen aber wiederum so sein wie die großen, anonymen, abstrakten Unternehmen. Und da gibt's einen riesengroßen Konflikt. Deswegen lieber weniger Perfektionismus und mehr Persönlichkeit.
Jetzt ist mir nochmal ein bisschen Sinn gekommen, und zwar, wie soll ich das jetzt sagen? Die richtigen Wichtigkeiten oder die richtigen Prioritäten in Angriff nehmen.
Mhm.
Also, was ich damit sagen will, ist, jede Größe von einem Unternehmen hat ganz andere Probleme. Oder? Und auf jeder Stufe, wo du bist, der Stufe solltest du deine Probleme anpassen oder dementsprechend deine Lösungen. Das heisst, wie, keine Ahnung, wenn du jetzt selbstständig bist und du hast das Gefühl, du willst Vollgas geben auf allen Kanälen, was ich nicht weiß, so wie das grosse Unternehmen machen, dann spielst du mit dem falschen Plan, weil die haben das Millionenbudget. Dann fängt zuerst mit einem Plan an, wo deinem Budget entspringt. Also so ein bisschen Prioritäten setzen. Richtig Prioritäten setzen.
Steht dir nicht als Punkt, finde ich aber super relevant, weil man sich sehr schnell verheben kann mit solchen Projekten. Und das kennen wir ja auch, dass am Anfang Leute ankommen mit, ich brauche das Logo oder ich brauche die Website. Dann findet man gemeinsam so ein bisschen raus, was macht eigentlich die Marke aus und kommt ja in dem Prozess immer auf coole Ideen. Also da bist du ja super schnell dran, von wegen macht halt einen Podcast, macht einen Newsletter, macht dies, macht das. Gibt dir 1000 Möglichkeiten, sich da draußen zu zeigen. Und wenn du alles machen willst, kommst du nicht voran. Dann musst du automatisch einen Fokus setzen auf das, was dich wirklich weiterbringt. Und lieber eine Sache und die dafür richtig machen, als alles parallel beginnen zu wollen. Und das geht sogar meiner Meinung nach bis hin zum Thema Werte. Also ich kenne es oft genug, dass man irgendwelche Werte definiert und dann wird halt vergessen, die dann im Alltag auch anzuwenden oder die sogar an die eigene Belegschaft weiterzugeben und zu sagen, guck mal, das sind die Werte, danach wollen wir irgendwie handeln. Übernehmt das, dann bleibt das irgendwie in den Marken-Guidelines auf Seite 8 stehen und wird nie wieder angeschaut, aber dann kannst du dir den Punkt auch sparen.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Hilf mir mal auf die Sprünge.
Bei Punkt 4 haben wir das noch nicht. Genau, klassische Verwechslungskomödie bei Punkt 4, dass uns ganz viele Leute falsch einordnen mit dem, was wir tun. Und das liegt ein bisschen daran, dass Marke automatisch so klingt wie Marke.
Ding.
Genau, es geht um Marketing. Ja. Branding ist kein Marketing. Und das als solches zu verstehen, ist, glaube ich, die erste Hürde, die viele haben. Das ist Punkt 4 zumindest. Viele denken, Branding sei einfach Werbung, würde Dinge einfach schön machen, da geht's nur um Sichtbarkeit. Es werden kurzfristige Aktionen ohne langfristige Wirkung. Also wirklich dieses, ich mache den Monat mal Branding, das Logo verwende ich weiter, aber mehr bringt mir das gar nicht.
Wir haben ja eine gute Analogie dazu, und zwar schieße Verpackung, zeig mir deinen Inhalt. Oder? Und so kannst du es eigentlich den Leuten auch erklären, oder vielleicht für die, die zuhören, die das auch jemand falsch verstehen. Marketing bewirbt die Verpackung, das, was aussen ist. Wie bei den Zweifelchips, wo die Packung so gross ist, dass sie nicht einmal ins Bild passt. Und wenn man sie öffnet, dann ist vielleicht ein Drittel Inhalt drin. Oder? Und Branding ist genau der Inhalt. Wir wollen uns eigentlich auf das fokussieren, was eine Marke wirklich zu bieten hat, dahinter hat und was für PS man schlussendlich auf die Strecke bringt. Was halt auch ist, eben, das ist im Punkt 1, dass man es dann aber auch wie viel verwechselt mit reinem Design. Aber eben Branding ist eigentlich wie so die Schnittstelle zwischen wirtschaftlichem Vorankommen, effektiven Ziel, wo man sich setzt und erfüllen will, mittels Kommunikation und Design.
Absolut. Oder, um es nochmal in einem ganz anderen, einfachen Satz zu sagen, wenn dich Marketing auf ein Date fragt, ist Branding der Grund, warum du ja sagst. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, zu überlegen, so Marketing ist halt der Akt, etwas zu bewerben und sei es jetzt dein Produkt. Und Branding ist der Grund, warum du die Werbung überhaupt zulässt, warum du ja sagst zu einem Produkt, warum du dich freust, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer in deiner Nähe ist. Und die Königsdisziplin vom Branding ist eigentlich, dass man es schafft, dass die Zielgruppe einen gerne mit dabei haben will. Ich freue mich auf einen schönen Abend Board schauen oder einen schönen Film schauen und ich will meine Zweifelchips dabei haben, bei mir auf dem Sofa, frisch aus der Tüte, weil das für mich den schönen Abend ausmacht. So, dann habe ich dieses Produkt gerne bei mir. So, und das liegt nicht an der Verpackung.
Es ist ja nicht anders als wie das Image von etwas. Wie bei einer Person auch. Das, was du über die Person sagst, wenn sie nicht dabei ist. Wie sie ja immer so schön zitiert.
Du, wir machen einfach nochmal eine extra Folge. Branding ist kein Marketing. Dann machen wir da nochmal richtig Licht ans Fahrrad.
Jo.
Punkt 6 hatten wir noch nicht. Hatten wir aber zum Teil schon angesprochen. Das ist keine interne Verankerung der Marke. Und ich finde, das geht ganz oft schon im Prozess los. Da weiß einfach die Hälfte aller Leute, die mitmacht, nicht mal, was Marke überhaupt wirklich ist, was es bedeutet, wie wichtig das ist. Dann fängt man trotzdem an, darüber nachzureden. Dann begreifen das viele Leute und wollen das später auch anwenden. Aber letztlich bleibt es der klassische Papiertiger. Sprich, man hatte schöne Workshops, man hat Dinge ausgearbeitet, man macht sogar richtig schöne Guidelines und ein tolles PDF und sogar vielleicht ein ausgedrucktes Heft dazu. Und dann liegt das in irgendeiner Schublade und wird nicht mehr angewendet. Weil vergessen wird, das Team abzuholen, das intern zu leben, täglich anzuwenden, einfach mit der Marke zu arbeiten.
Oder da habe ich dann auch mal so ein Thema für eine neue Podcast-Folge. Man hat Eier einfach nicht, um es knallhart durchsetzen. Man hat Angst, um sich abheben. Obwohl man ja genau das will, oder? Ja, finde ich einen guten Punkt.
Gibt's auch die ewigen Zweifler und Hinterfrager, die dann einfach anfangen, sobald das Ding fertig ist, direkt die Farbe in Frage zu stellen. Und ganz oft auch erlebt, man bereitet halt monatelang alles vor, hat tolle Vorlagen und dann wird's bei der ersten Präsentation anders gemacht, weil irgendwas nicht reingepasst hat und dann hat man doch wieder die alte Vorlage benutzt. Weil vielleicht auch keine Lust aufs Neue hat oder was auch immer. Aber so funktioniert Marke halt nicht. Also dann bist du wieder bei der Inkonsistenz.
Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, man, wenn man es richtig machen will, finde ich, ist es auch wie kein Wunschkonzert. Also ich meine, wenn es ehrlich machen willst und eigentlich ist es ja etwas, wo dir ja wichtig sein sollte. Ich meine, es ist ja, im höchsten Fall ist es deine eigene Firma. Dann willst du doch auch das Beste aus deiner Firma rausholen.
Ja.
Oder? Das ist ja wie keine Ahnung, wenn ein Schuhfetisch hast, dann lauscht ja eigentlich auch immer nur deine putzten, sauberen, geilsten, teuersten Schuhe an, anstatt die verranzten Chucks. Und das checke ich dann einmal nicht. Die Leute wollen immer viel, aber wenn es dann um ihr eigenes Zeug geht, reut sie jede Rappen. Und klar, es hat halt auch sehr viel mit, wie soll ich sagen, mit Vertrauen zu tun, mit Empathie zu tun. Es braucht ja auch Zeit und eben vor allem Vertrauen, bis man jemandem sein Baby quasi wie anvertraut, mit dem man das zusammen macht. Und dort machen halt auch, wie soll ich sagen, viele Agenturen schneiden sich dann auch jetzt ins eigene Fleisch, weil sie halt mega belehrend oder halt, ja, unsympathisch von oben herab mit den Leuten kommunizieren. Oder das erlebe ich viel, wenn jetzt irgendwas wie Unternehmen da sind, die schon eine lange Geschichte haben, die das teilweise schon seit Generationen machen, oder? Und dann kommt irgendeine hohe Yuppie-Agentur und sagt denen einfach richtig asozial, hey, das, was ihr macht, ist voll scheiße, da müssen wir so und dann nehmen sie das, was eigentlich mega Charakter hat, sympathisch ist, und verwandeln es in irgendeine Rotze, weißt du, wo vielleicht gerade in den Zeitgeist passt, aber wo überhaupt nichts mehr mit der Geschichte, mit dieser Philosophie zu tun hat. Oder? Und das ist halt schon auch, das hat immer zwei Seiten, oder? Es hat auch einen Grund, warum, ich sage jetzt einmal, Kreativbranche so ein bisschen verpönt ist. Hätte ich auch keinen Bock, so mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, aber das sind jetzt
weiß,
andere Vorurteile.
Aber. Ja. Ich weiß aber voll, was du meinst. Es geht ein bisschen in Punkt 8 rein. Da steht nämlich echt Brand als einmaliges Projekt sehen. Ja. Und ich glaube, den Fehler machen sogar viele Agenturen. Zu sagen, wir gehen einmal hin, wir streichen das Unternehmen mit jahrelanger Tradition einfach neu an. Und dann kommt das Ganze gut. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass das alle so machen, aber die Projekte gibt's, die Agenturen gibt's, die genauso arbeiten. Und das sind manchmal auch echt coole Designs, die aber nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, die nicht ins Unternehmen reinpassen. Und oft kannst du ja irgendwie drei Richtungen einschlagen. Du kannst irgendwie sagen, das, was es hat, machen wir einen kleinen Refresh, malen das irgendwie mit einer etwas neueren Schriftart, irgendwie passen das Ganze an, dass es einfach nicht mehr ganz so altbacken aussieht. Also wir rücken alles gerade, damit es wieder passt, so rum. Oder du sagst, wir versuchen ein bisschen neue Elemente reinzunehmen, so alte Schriftart, neue Schriftart. Oder wir machen wirklich die Radikalvariante, die Revolution, wo wir das Ding einmal komplett auf links drehen und was ganz, ganz Neues machen, was eigentlich nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. So, und wenn das aber der Standardweg ist, dann hast du ein Problem.
Gut, jetzt reden wir halt wieder so ein bisschen oberflächlich, eben so im Spektrum Design. Die Frage ist ja halt auch immer, was will denn so ein Unternehmen bewirken? Oder was sind Ziele? Und darum sollte man dort immer ansetzen. Das ist ja zum Beispiel, das ist das Jahr gewesen, das Jaguar-Drama.
Ja.
Mit dem Rebranding. Oder? Genau. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schrecklich, aber ich halte dann auch nicht viel von E-Autos oder so. Sorry, ich halte mich. Aber schlussendlich muss man sich auch fragen, was bezwecken sie denn damit? Oder? Ihr Ziel ist ja anscheinend gewesen, um eine andere Zielgruppe ansprechen, eine jüngere, eine andersgesinnte, oder wie man es sagen will. Aber sie stoßen damit natürlich allen eingefleischten Jaguar aus dermassen von den Kopf und verkacken das Herz bei der bestehenden Community. Und da ist natürlich immer die Frage, ja, was ist mehr wert? Welchen Weg wollen wir gehen? Was lohnt sich denn am besten? Aber natürlich auch, wenn man es jetzt ganz tief auf Wert beziehen will, was ist so einem Unternehmen denn am wichtigsten? Ist es der Profit oder ist es der Endkunde, der zufrieden sein soll? Quasi der Markenbotschafter, oder? Das ist halt, das würde mich hoher wundern, was dort hinter den Türen abgegangen ist, dass ja, die auf die Lösung kommen.
Ja, also kann ja wirklich sein, dass sie ihre Gründe hatten und dass es einen langfristigen Plan gibt und wir das alle erst in 5 Jahren verstehen werden, wenn der Plan aufgegangen ist. Gibt's.
Genau.
Aber das, was du angesprochen hast, ist ein super relevanter Punkt, den viele Autohersteller schon mal gemacht haben, dass sie eingeknickt sind gegenüber einem Trend. Also dass Porsche alleine eine SUV-Version oder eine lange Version wie den Panamera auf die Straßen gebracht haben, statt einfach zu sagen, wir haben kleine, schnittige Sportwagen im High-End-Bereich. Das ist ein riesengroßer Fehler gewesen. Gut, jetzt kann man irgendwie sagen, SUV ist wirklich Trend geworden. Sprich auch den Porsche SUV, der wurde gekauft und so. Kannst auf der anderen Seite aber argumentieren, hätten sie das damals nicht gemacht, wären sie sich treu geblieben, hätten gesagt, wir haben einfach nur immer die Zweisitzer-Variante, wären sie jetzt authentischer unterwegs.
Jetzt habe ich aber, jetzt muss ich jetzt einfach noch anschneiden. Ich weiß, ich sage dir damit ein bisschen zwei oder vielen anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich eben so ein bisschen eine Verschwammung oder so eine Verzerrung von der Positionierung. Jeder ist ja so ein bisschen für etwas bekannt gewesen. Wie Fiat mit dem Cinquecento oder was auch immer. Und mittlerweile probiert wieder jeder einfach alles zu machen. Und das Gleiche finde ich aber vor allem in unserem Kontext nur schon das Thema mit dieser Sprachdebatte. Oder? Und ich will jetzt da nicht ein Fass aufmachen. Ich meine, ja, jeder, wie er will und so. Aber ich finde es zum Beispiel vor allem in unserem Kontext teils recht schwer, wenn du ja eigentlich konkrete Zielgruppen ansprechen willst, aber dann hast du ja ein Thema wie mit dieser neutralen Sprache. Das beißt sich in meinen Augen ein bisschen, oder? Aber das ist auch Thema für eine andere Folge. Aber das geht ja auch ein bisschen in das rein.
Aber das ist eigentlich alles, zahlt ja alles auf Punkt Positionierung ein. Also Positionierung, ja, genau, ist ja nicht nur, wo habe ich mein Produkt verankert, sondern auch, wie spreche ich? Das kann ich genauso positionieren. Ja. Welche Farben benutze ich? Keine Ahnung. Auch das ist ja alles Marke. Und das ist, also Marke ist ja wirklich dieses Dach, was du über alles baust oder das Fundament, was du für alles legst. Mit Marke steht und fällt alles. Deswegen würde ich später noch einen Punkt 12 ergänzen. Du hast vorhin schon einen guten Punkt 11 ergänzt, wo gesagt wird, das ist der Punkt, den falschen Fokus zu setzen. Jetzt werden hier eigentlich noch, also wir waren ja gerade beim Punkt Branding als einmaliges Projekt sehen. Das wäre Punkt 8. Punkt 9 finde ich so ein bisschen strittig. Kein klares Markenversprechen. Würde ich jetzt gar nicht so als Problem
braucht haben. Nicht jeder.
Aber und sie haben auch Markenversprechen im Sinne von, man kann nicht in einem Satz sagen, wofür man steht. Und ich finde, Markenversprechen ist eben Begriff, den kannst du so für beides verwenden. Es ist dein internes Versprechen, es ist dein Versprechen gegenüber Kunden. Wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, dann lass es weg, dann geht's halt eher um deine Botschaft. Und damit würde ich eher was anfangen können, zu sagen, du hast keine klare Botschaft.
Ja, ich meine, das finde ich halt auch, wie das geht, so ein bisschen ins Ähnliche rein. Wir haben ja mal Erfolg darüber gemacht, dass nicht jedes Unternehmen eine Vision braucht. Genauso finde ich das bei einem Versprechen oder bei einer Botschaft. Scheiß Tankstelle von nebenan braucht keine Botschaft. Die verkaufen einfach ihren Sprit. Sorry.
Lass dich volllaufen bei uns. Wäre doch keine Botschaft.
Ja, aber weißt, es ist halt so ein bisschen, es macht in den meisten Fällen macht es dir das Leben ein bisschen einfacher in allen Bereichen, eben auch im Bereich Marketing nachher oder generell so ein bisschen in Erinnerung bleiben. Aber es braucht nicht jeder. Es muss passen und es muss einen Grund haben. Wenn es das nicht hat, wenn es kein klares Ja ist, weg damit.
Ja, finde ich gut.
Oder es kommt erst irgendwann. Marke soll ja leben.
Auf jeden Fall. Darf immer weiterentwickelt werden. Großes Plädoyer dafür. Punkt 10. Das war der letzte Punkt. Wäre Vernachlässigung der Emotionalität, dass du da hinten runterfallen lässt. Finde ich einen sehr relevanten Punkt. Fand's fast schade, dass es erst Platz 10 eingenommen hat, aber macht ja nichts.
Haben wir nicht auch schon mal Erfolg darüber gemacht? Im Bereich Storytelling vor allem.
Da kamen Emotionen vor, genau.
So quasi, dass das sehr, sehr unterschätzt ist, oder? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen verpönt, so, ja, Emotionen und so. Ja, Männer haben auch Emotionen und Gefühle, Hunger, Durst, etwas immer mehr. Nein, aber es ist halt wie, man kann so das Oberflächliche ansprechen, was viele machen. Und das ist ja, sind ja nichts anderes als Fakten. Also sie werfen auf, zum Beispiel auf der Webseite mit irgendwelchen Fakten um sich, von wegen, ja, wir können so und so viel liefern und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es viel gescheiter und auch ertragreicher, wenn man halt die Leute bei den emotionalen Sachen abholt. Und das müssen auch nicht immer Probleme sein, wie sie ja viele auch gerne machen, so quasi das in die Wunden reindrücken. Zum Beispiel, es gibt ja so sechs Sachen, wo man die Leute so ein bisschen manipulieren kann, wenn man ein einfaches Geld machen kann. Das ist zum Beispiel so die Lust vom Mann, der Wunsch von Frauen nach Schönheit, der Wunsch von armen Leuten nach Reichtum und so weiter, oder? Das ist so Dark Magic. Und viel auch von diesen Funnel-Fuzzis, die da unterwegs sind, die greifen halt immer so die Ängste vom Menschen an. Aber eigentlich kann man es genauso umkehren und halt wirklich die guten Emotionen, die Wünsche, die Ziele der Menschen ansprechen und sich dementsprechend auch wie als Partner auf Augenhöhe zeigen, wo die Leute dann halt wie Bock haben, um mit dir zusammen zu arbeiten, anstatt so quasi aus Angst vor einem Verlust.
Und das, also auf allen Ebenen kannst du es anwenden. So einerseits nicht Produktfakten, sondern halt das Emotionale reinbringen. Und mir fiel gerade noch das von dem Chips-Beispiel ein. So, wenn Chips einfach sagen, sie sind knackig und schmecken gut, dann ist das kein Produktversprechen, weil das alle Chips machen.
Ja, also, jeder, ja.
Eher nicht. Wenn die aber sagen, wir sind da, auch wenn du alleine deinen Fernsehabend machst, dann ist es eher eine Einladung, eine ausgestreckte Hand zu einem emotionalen Anlass. Oder Chips als verbindendes Element, weil du die halt isst, wenn du mit anderen Leuten gemeinsam Momente erlebst, die in Erinnerung bleiben. Und ja, auch das ist manchmal auf manchen Ebenen so ein bisschen totgespielt, dieses Feld von wegen jedes Junkfood-Nahrungsmittel, was eigentlich nicht gesund ist, aber was du gerne zu Anlässen konsumierst, baut mittlerweile auf dieses, wir sind verbindend, wir machen irgendwie Gemeinschaft, bei uns könnt ihr alle zusammen eine glückliche Zeit haben. Da kann man wunderbar reingehen und eigentlich eine neue Botschaft finden, von wegen so, wir schmecken auch gut, wenn du alleine bist. Das wäre halt so ein, weiß ich nicht, eine neue Emotionalität, die du ansprichst. Trotzdem geht es um Emotionalität, aber wo du die positionierst und wie du dir die zu nutzen machst, ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja.
Jetzt wäre eigentlich noch mein Punkt 12, den ich noch hatte, genau. Und das ist, die Marke im Marketing zu lassen. Für den Fehler gibt es oft bei größeren Unternehmen, die nun mal eine Marketingabteilung haben oder eine Person, die sich darum kümmert, dass da gesagt wird, okay, kümmer du dich mal um die Marke, du machst ja auch Marketing. Da gibt es einerseits die Verwechslung, Marke oder Branding, also der Weg, die Marke zu bilden, ist halt kein Marketing. Und dann auf der anderen Ebene, es hat halt nicht nur was mit Werbung zu tun. Es geht eigentlich darum, dass deine Marke für jedes deiner Geschäftsfelder, für dein gesamtes Unternehmen relevant ist. Sprich, wenn du nicht auch die Person, die sich um Finanzen kümmert, die Person, die sich um dein Produkt kümmert, die Person, die sich um deinen Service kümmert und die Person, die sich ohnehin um alles kümmert, mit im Boot hast.
Human Resource, ja, auch gehört dazu.
Ja, auch, also alles, wirklich. Ja. All die Schnittstellen, die relevant sind, damit dein Laden läuft. Und wenn du ein kleines Team hast, dann hol halt direkt alle aus deinem Team rein, weil die alle eine Bedeutung haben in dem Prozess. Bestimmt trotzdem eine Person, die Dinge entscheidet, aber dann baut das gemeinsam aus und versteht, warum diese Marke so wertvoll für euch ist. Das ist in meinen Augen wirklich das Gold der heutigen Zeit. Du kannst dein Unternehmen nicht davor schützen lassen oder versichern, dass es irgendwann nicht mehr relevant ist. Dafür gibt es keine Versicherung. Die einzige Versicherung, die es gibt, ist Markenbildung, Branding. Werde eine Brand, werde eine Marke, bleib in Erinnerung bei deiner Zielkundschaft und dann bist du abgesichert gegen Irrelevanz, wenn du das Ganze gut fütterst und am Leben hältst und kein Mist baust. Das wäre mein Punkt 12.
Mit dem abgedroschensten Marketing-Spruch, was geht. Entweder gehst du mir Zeit oder gehst du mir Zeit.
Ehrlich.
Oder, ja, wird mir gerade lauwarm ums Herz.
Ja, die warme Minute im Podcast.
Du ja, hast jetzt noch ich hätte jetzt einfach noch Punkt 13, das ist sowieso immer so der Knackst. Schön, dass das so aufgeht.
Perfekt.
Punkt 13, einfach machen und dranbleiben.
Genau. Merci dafür. Das ist echt. Also den Bonustipp von ChatGPT dagegen kannst du voll in die Tonne hauen. Das ist Markenarbeit ohne echte Zielgruppenkenntnis. Und dann dachte ich mir, ja, hast du ja oben eigentlich schon gesagt. Also,
achte halt auf den Stark angefangen.
Schwach abgebaut. Dann waren die Punkte, er hätte einfach bei Punkt 1 wieder begonnen.
Genau.
Von dem her, dein Punkt ist viel besser. Also zu sagen, macht einfach Marke. Oder Dinge nicht anzuwenden. Das ist ja eigentlich dann das Problem dahinter. Zu sagen, man hat alles ausgearbeitet und man wendet es nicht an. Aus welchem Grund auch immer, ist ein Riesenproblem.
Deswegen, oder es ist so kompliziert und komplex, dass es einfach jeder anschießt zum Anwenden. Oder dass man es gar nicht anwenden kann, weil es eben zu kompliziert oder komplex ist.
Also haltet es einfach und macht einfach. Ist das Plädoyer zum Schluss. Wir haben jetzt echt 13 gute Punkte genannt. Soll ich die nochmal alle durchgehen, damit man einen Überblick hat, oder ist das Quatsch? Einfach hört die Folge sonst nochmal an. Dann geht das.
Genau.
Easy. Macht keine dieser Fehler, macht's richtig, und wenn ihr Unterstützung braucht, hilft Vince wahnsinnig gerne, der Profi für nostalgisches Design für alle Marken oder Unternehmen mit viel Tradition. Da ist Vince der richtige Ansprechpartner. Bei mir geht's eher nachhaltig los, zu sagen, für alle, die da draußen wirklich was verändern wollen. Die sind bei mir richtig, aber auch so. Ich glaube, wir beide lieben Geschichten, wir beiden lieben gute Ideen und sind wache Köpfe, die dabei unterstützen, so ein bisschen Licht ans eigene Unternehmen zu machen und mal drauf zu schauen, wo hapert's, wo sind Probleme und was könnte man besser machen und wo gibt's haufenweise Möglichkeiten, und die gibt's immer. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu machen. Deswegen meldet euch, hinterlasst liebe Kommentare oder auch kritische Kommentare. Wir sind für Kritik immer zu haben und offen. Sonst würden wir nicht tun, was wir tun. Und macht Marke. Darum geht's bei uns.
Das ist jetzt der längste Call to Action gewesen, den ich jemals so gehört habe. Ich glaube, wenn der irgendwas auf den Button hauen würdest, dann wäre der Button so groß wie die
Page. Ja, ich baue so Call to Action Unterseiten.
Genau. Ja, ey. Von mir danke vielmals. Spass gemacht, spannend gewesen. Und ja, wir sagen bis nächstes Mal.
Bis dahin. Danke dir, Vince.
Ja, hau rein. Merci, sind ihr dabei gewesen. Da lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Bis nächstes Mal. Ciao.